SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Von wegen keine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Angestellte über 50 haben in den letzten 3 Monaten in der Schweiz mehr Stellen gefunden. Und manchmal geht der Chef mit 64 nicht, sondern bleibt als normaler Angestellter.
Ich habe keine Autoritätsverlust, ich habe Machtverlust.
Wie erfahrene Mitarbeiter der Firma erhalten bleiben können. Ist die türkische Justiz noch fair? Ja, sagt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Er lehnt eine Klage einer Richterin ab, die nach dem Putschversuch in der Türkei festgenommen worden war. Der Abschied in Berlin von US-Präsident Obama ist auch ein Abschied der USA, wie wir sie kennen, sagt der renommierte Politologieprofessor Herfried Münkler. Europa müsse sich umorientieren.
Die Europäer müssten sich sehr genau überlegen, wie sie mit Russland wieder zu einer strategischen Partnerschaft kommen und um welchen Preis.
Warum die Hinwendung der EU zu Russland wichtig sei, erklärt Herfried Münkler im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Pascal Schmitz. Er hat die Nachrichten.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte lehnt eine Klage einer türkischen Richterin ab, aus formellen Gründen. Die Richterin hatte sich beschwert, weil sie nach dem Putschversuch in der Türkei im Juli ohne Gerichtsverfahren festgenommen worden war. Aus ihrer Sicht war dies gesetzeswidrig. Außerdem sei sie zu lange in Haft gewesen. In der Entscheidung der Richter aus Straßburg heißt es, die Klägerin hätte zuerst an ein türkisches Gericht gelangen müssen, um gegen ihre Festnahme zu klagen. Die türkische Richterin hatte argumentiert, dass dies nicht möglich gewesen sei. 2 Mitglieder des zuständigen Gerichts seien nach dem versuchten Putsch ebenfalls festgenommen worden. Darum sei keine unparteiische Entscheidung zu erwarten gewesen. Gegen die Entscheidung des Menschenrechtsgerichtshofs gibt es kein Rechtsmittel. Bundesrätin Doris Leuthard hat heute an der Klimakonferenz in Marrakesch eindringlich davor gewarnt, in den gemeinsamen Anstrengungen zum Klimaschutz nachzulassen. Sie stelle mit großer Sorge fest, dass gewisse Staaten das Pariser Klimaabkommen vom letzten Jahr wieder in Frage stellen, sagt die Schweizer Umweltministerin vor den versammelten Ministern.
It is simply unacceptable that we meet here in Marrakesch, bring in all our negotiation experts and then do not allow them to work during the second week.
Es sei schlicht nicht akzeptabel, dass die Delegationen in der laufenden 2. Woche der Klimakonferenz kaum mehr zum Weiterverhandeln gekommen seien, so Leuthard. In der Schweiz ist das Vertrauen in die Medien im internationalen Vergleich hoch. Zu diesem und anderen Schlüssen kommt das Jahrbuch «Qualität der Medien», herausgegeben vom Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich. Die Hälfte der Befragten gab an, dass sie Vertrauen in die angebotenen Nachrichten haben. Die Gründe dafür sehen die Studienautoren in der Vielfalt bei den Abonnementszeitungen und im öffentlichen Rundfunk. Je jünger die Befragten jedoch waren, desto stärker sei ihr Misstrauen gegenüber den Medien. Die Studie basiert auf rund 3.400 Online-Befragungen in der Deutschschweiz und in der Romandie. Die Befragung wurde Anfang Jahr durchgeführt. Die Regierung des Kantons Bern will in den nächsten Jahren 250 bis 300 Millionen Franken sparen. Im nächsten August wolle sie konkrete Massnahmen dazu präsentieren, teilte die Regierung mit. Die Sparmaßnahmen seien unumgänglich. Unter anderem durch die geplante Unternehmenssteuerreform 3 rechne man mit Ausfällen. Außerdem gehe es dem Kanton Bern finanziell schon länger nicht gut. Die aargauische Justizvollzugsanstalt Lenzburg rüstet im Kampf gegen Drohnen auf. Für 200.000 Franken wird auf dem Gelände eine Anlage installiert, die sämtliche Flugobjekte wie Drohnen, Modellflugzeuge oder Ballons, aber auch eingeworfene Gegenstände erfasst und das Wachpersonal alarmiert. Wie das Aargauer Departement für Volkswirtschaft und Inneres mitteilt, soll die Anlage nächsten Frühling einsatzbereit sein. Konkrete Vorfälle mit Drohnen habe es in Lenzburg bisher nicht gegeben. Ein Sonderermittler soll die Korruptionsvorwürfe gegen Südkoreas Präsidentin Park Geun-hye untersuchen. Das südkoreanische Parlament hat einem entsprechenden Gesetzesentwurf zugestimmt. Fast 2/3 der Parlamentsmitglieder stimmten für den Vorschlag der Opposition. Dies legt nahe, dass auch Mitglieder von Paks Partei einem Sonderermittler zugestimmt haben. Präsidentin Pak steht in der Kritik, weil eine Freundin von ihr Einfluss auf die Regierungsarbeit genommen und sich zudem persönlich bereichert haben soll. In der Eurozone sind die Preise im Oktober durchschnittlich um 0,5% gestiegen, verglichen mit dem Oktober letztes Jahr. Damit ist die Teuerung so hoch wie seit 2 Jahren nicht mehr, wie das Statistikamt Eurostat mitteilt. Die niedrigste Inflationsrate meldet Eurostat für Zypern mit -1%. Am größten war die Teuerung in Belgien mit 1,9% und Österreich mit 1,4%. Der Versicherungskonzern Zürich will mehr sparen als bisher bekannt. Statt 1 Milliarde Dollar bis 2018 sollen es 1,5 Milliarden bis 2019 sein. Unter ihrem neuen Chef Mario Greco will die Zürich-Versicherung Doppelspurigkeiten beseitigen und Prozesse verschlanken. Über einen allfälligen Stellenabbau machte der Konzern in seiner Mitteilung keine Angaben. Und entgegen der Erwartung vieler Analysten wird die Zürich die Aktiendividende nicht reduzieren. Das Wetter in den Alpen scheint heute häufig, sonst nur ab und zu die Sonne. Morgen ist es überwiegend bewölkt, windig und zeitweise nass. Es gibt milde 9 bis 12 Grad mit Föhn bis 19 Grad.
Noch nie waren in der Schweiz so viele Personen erwerbstätig wie in diesem Herbst. Das zeigt die neueste Arbeitskräfteerhebung des Bundesamtes für Statistik. Besonders bei den älteren Personen hat die Erwerbstätigkeit nochmals deutlich zugelegt. Wirtschaftsredaktor Andi Lüscher.
Insgesamt hatten im Herbst 2016 knapp 970'000 Männer und Frauen ab 55 Jahren eine Arbeit. Das sind 7% mehr als noch zur gleichen Zeit vor einem Jahr. Es ist ein Trend, den man schon seit 10 Jahren beobachtet und der unterschiedliche Gründe hat. Zum einen der demografische Wandel. Die Gesellschaft wird immer älter und folglich gibt es auch mehr Ältere, die arbeiten. Dann lassen sich laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft auch immer weniger Leute frühzeitig pensionieren. Und es gibt immer mehr Leute, die über das ordentliche Pensionsalter hinaus einer Arbeit nachgehen. Das kommt den Unternehmen entgegen. In Zeiten des Fachkräftemangels sind ältere, erfahrene Mitarbeiter eine noch wichtigere Stütze geworden. Auf der anderen Seite lässt sich festhalten, dass es aber seit 10 Quartalen immer etwa gleich viel ältere Arbeitslose gibt. Ein leichter Rückgang, so wie ihn die Statistiker seit Sommer beobachten, kann noch nicht als Trendwende interpretiert werden. Will heißen, wer im hohen Alter arbeitslos wird, hat es trotz neuen Rekordzahlen bei den Erwerbstätigen schwer, eine Stelle zu finden. Vor allem, wer über einen längeren Zeitraum arbeitslos ist.
Andi Lüscher. Wer über 50 ist oder Richtung Pension geht, hat viel Berufserfahrung, aber ist auch für Unternehmen teurer. Chefs machen sich deshalb Gedanken, wie sie trotzdem das Know-how der alten Garde bis ans Arbeitsende nutzen können oder gar darüber hinaus. Eine Möglichkeit dafür ist die Bogenkarriere. Michael Sali hat einen Chef getroffen, der sich nicht zu schade ist, wieder gewöhnlicher Angestellter zu sein.
Ueli Moser leitete jahrelang die Entwicklungsabteilung des Berner Medizinaltechnikunternehmens Ipsomed. Jetzt nicht mehr.
Hier sind Leute, die für Kunden arbeiten. Und hier das sind jetzt alles Leute für Innovation oder auch nach dem neuen Ding, die Realization und Innovation sind.
Die Abteilung wurde soeben reorganisiert, sein altes Reich um- und ausgebaut. Und weil in der Entwicklung Projekte zum Teil mehrere Jahre dauern, nimmt nun eine jüngere Führungsperson Platz auf seinem Stuhl.
Das ist mein Büro dort hinten. Ich werde das Büro müssen verlassen, weil ich jetzt nicht mehr Chef bin. Ich komme dann dort in die Ecke hinten.
In die Ecke gedrängt fühlt sich der 64-jährige Ingenieur jedoch nicht. Ueli Moser ist jetzt Experte statt Manager.
Ich bin abgehängt, aber das können immer wieder Leute fragen. Meine Meinung ist im Moment noch gefragt.
Bevor Ingenieur Moser bei Ipsomed über 400 Patente entwickelte, war er lange selbstständig. Er bezeichnet sich als Tüftler, als Macher. Und es dünkt einen, dass er nicht unglücklich darüber ist, dass er die Managementaufgaben jetzt los ist.
Ich habe jetzt andere Aufgaben, als die Leute zu betreuen. Ich habe keine Qualifikationen mehr. Karrieremodell erklären, wo will man her, Lohnverhandlungen oder irgendetwas, das so administrative Sachen sind.
Der ehemalige Chef der Entwicklung atmet durch.
Was ich merke,
dass ich jetzt habe es gemerkt, wenn ich unter der Duschrespe gestanden bin. Aber nicht den langen Tag, oder das, sondern immer etwas, das sollte man noch machen, dort hier noch telefonieren, auch ich sollte noch auf China schauen, dass es dort geht, dort noch fragen, das, und das ist empfällt, und das ist also eine Wahnsinnserleichterung.
Mose macht die Bogenkarriere. Die Verantwortung fällt weg, das Fachwissen bleibt. So will der Arbeitgeber erfahrene Fachleute bis ans Karriereende motivieren und allenfalls länger ans Unternehmen binden. Fachexperten seien nicht weniger wichtig als Menschenführer, sagt Firmenchef Simon Michel. So verdient Ueli Mose als Projektbetreuer zu seiner Überraschung nicht weniger als vorher.
Hey, habe ich aber damit gerechnet. Ich habe gerechnet, wenn einer von meinen Angestellten jetzt einen Mehlohn bekommt, der Chef, ist, dass ich weniger bekomme.
Der ehemalige Chef an seinem kleinen Pültchen fühlt sich noch nicht weniger wichtig als vorher.
Hier Firma von diesen 1200 Leuten gibt es, glaube ich, 4 ESAs, das heisst Expertenstufe 1. Einer von denen bin ich. Und ich hatte natürlich viel mehr Freude an der Expertenstufe 1 als auf dem Kärtchen Manager Concept Development.
Mose hat nichts mehr zu befehlen, aber immer noch viel zu sagen.
Ich habe keinen Autoritätsverlust, ich habe Machtverlust. Oder?
Und das stört ihn nicht.
Wenn jemand an Macht hängt, geht er auf die Nase. Und das bin ich nicht.
Bogenkarriere bei Ipsomed heisst nicht nur mehr Freiheiten für altgediente Kaderleute, auch länger arbeiten ist möglich. Kreative Arbeitstiere wie Ueli Moser freut's.
Ich werde nachher, wenn ich noch mehr bei 65 werde, werde ich wahnsinnig gerne 60% arbeiten. Das ist so das, was wir jetzt denken, oh, wenn ich jetzt in Sinn gehe, erst am Ende zurück. Und ich bin viel schon am Freitagabend gegangen, am Freitag freigenommen, wenn ich konnte.
Loslassen, aber nicht ganz aufhören. Ein Privileg für unkonventionelle Macher wie Ueli Mose. Aber auch für seinen Arbeitgeber, der auf das Know-how seines Cheftüftlers noch lange nicht verzichten möchte. Pensionierung hin oder her.
Michael Sali. Und das erwartet Sie im Rendezvous auch noch vor eins. Informieren Sie sich über Social Media.
Facebook und Co. ist der wilde Westen der öffentlichen Kommunikation, wo überhaupt keine Standards gelten.
Und dieser wilde Westen ist die Hauptinformationsquelle vieler Jugendlicher. Vom belächelten Bauern zum lachenden Strippenzieher.
Es ist wichtig, dass man sich alle Details auch vor Augen führt, dass man morgen dann auch ein bisschen schlagfertig argumentieren kann.
Markus Ritter, Präsident des Bauernverbands. Ein Porträt. Zuerst aber zum Gerichtsurteil über die Türkei, das aufhorchen lässt. Sie war eine von Zehntausenden in der Türkei. Sie wurde festgenommen unter dem Verdacht, am Putsch beteiligt gewesen zu sein, weil sie Verbindungen habe zum Gegenspieler des türkischen Staatspräsidenten, zu Fethullah Gülen. Nur war die Festgenommene eine Richterin. In Straßburg klagte sie wegen ihrer Verhaftung und wegen der Untersuchungshaft vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die türkische Richterin hat vor Gericht verloren. Die Richter verweisen sie ans türkische Verfassungsgericht. Von den juristischen Abläufen ein unauffälliges Urteil. Wäre da nicht die politische Situation in der Türkei? Frage an den Richter und Völkerrechtler Stefan Trexel. Ist das ein Grundsatz, wonach die Kläger zuerst alle Gerichte im Heimatland anrufen müssen, bevor sie in Straßburg klagen können?
Das ist in der Tat ein sehr wichtiger Grundsatz, der ist auch in der Konvention selber festgeschrieben. Und der Gedanke dahinter ist, dass der Staat, der angefochten wird, erst Gelegenheit haben soll, vor der eigenen Haustür zu wischen, sozusagen.
Hätten die Richter in Straßburg auch anders entscheiden können, jetzt angesichts von den Zweifeln, ob die Klägerin in der Türkei ein faires Verfahren erwarten kann?
Das kann man sich überlegen, aber nach der Praxis ist das eigentlich ausgeschlossen. Und zwar deshalb, weil wir ja nicht wissen, ob und wie der Rest der türkischen Justiz funktioniert. Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass das noch irgendwie funktioniert, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Aber im Zweifel muss ein Beschwerdeführer selber ausprobieren, ob er nicht zu Hause Recht bekommen kann.
Das heißt, diese Richterin hat erst die Möglichkeit, wenn sie durch alle Instanzen in der Türkei gegangen ist, dieses Urteil dann weiterzuziehen nach Straßburg.
Grundsätzlich ja. Falls sich dann herausstellt, dass das Verfahren verschleppt, verzögert wird, dann ist es immer noch möglich, zurückzukehren nach Straßburg und sagen, schaut, ich habe versucht, aber das ist unzumutbar, das dauert viel zu lange, man kann mir nicht zumuten, so lange im Freiheitsentzug zu bleiben.
Wie lang müsste solch eine Frist sein, um von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen?
Das ist natürlich eine gute Frage, nicht so leicht zu beantworten. Der Gerichtshof lehnt es immer ab, genaue Mengen anzugeben. Aber ich würde sagen, in einem, spätestens 3 Monaten, könnte man dann schon sagen, das ist keine wirksame Beschwerde, die mir in der Türkei zur Verfügung steht.
Zusammenfassend gesagt, ist das nicht etwa mangelnder Mut oder ein politischer Entscheid des Gerichts, sondern ein rein juristischer?
Absolut, absolut, ganz bestimmt kein Mangel an Mut.
Sagt der Völkerrechtler Stefan Drechsel, seinerzeit Präsident der Europäischen Menschenrechtskommission. Und übrigens, weitere 3000 ähnlicher Klagen sind beim Gericht in Straßburg eingereicht worden aus der Türkei. US-Präsident Obama ist auf seiner Abschiedstournee durch Europa und heute trifft er in Berlin seine wichtigste Partnerin. So hat er die deutsche Kanzlerin Merkel einst bezeichnet. Berlin und die USA haben seit dem Zweiten Weltkrieg eine besondere Beziehung. Und wie es nach dem Wahlsieg von Donald Trump weitergeht, ist noch unklar. Die deutsch-amerikanische Freundschaft und Stimmen dazu von den Straßen Berlins, der Bericht von Peter Vögeli.
Immer mittags um 12 erklingt vor dem Schöneberger Rathaus in West-Berlin die Freiheitsglocke. Seit 1950. Und der Platz heißt seit 1963 John F. Kennedy Platz. Denn der damalige US-Präsident sagte damals auf dem Balkon des Schöneberger Rathauses:
As a free man, I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
Ich bin ein Berliner hieß, wer Berlin angreift, greift die USA an. Das war damals nicht einfach schöne Rhetorik. 1948-49 versorgten hauptsächlich die USA das von der Sowjetunion eingeschlossene West-Berlin über eine Luftbrücke und sogar der wenig geliebte Präsident Reagan erntete 1987 vor dem Brandenburger Tor Applaus, als er sagte:
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Was sagen die Berliner jetzt zu Donald Trump und dem Abschiedsbesuch von Barack Obama? Gerade auf dem John F. Kennedy Platz vor dem Schöneberger Rathaus.
Obama kommt zu Besuch, ja, das ist eine gute Gelegenheit, um sich nochmal auf diese Werte zu verständigen und zu sagen, hoffentlich geht es auch in dem Sinne weiter für Demokratie und Menschenrechte und ja.
Das ist toll. Ein netter Präsident von Amerika.
Na, das ist ja, man muss ja unterscheiden zwischen dem amerikanischen Präsidenten und dem amerikanischen Volk. Also dem fühlt man sich ja nach wie vor verbunden, wenngleich das natürlich schwierig ist, wenn sie einen solchen Präsidenten wählen. Also das hätte man sich jetzt schon gewünscht, dass sie das nicht tun.
Die Äußerungen der Berliner an der Bushaltestelle vor dem Schöneberger Rathaus sind moderat. Überraschend moderat. No hard feelings.
Nee. Der ist demokratisch gewählt. Sache der Amerikaner.
Interessant ist diese Frau, weil sie exemplarisch für Deutschland sein könnte. Auch sie demonstrierte auf diesem Platz aber nicht für Amerika und Kennedy, sondern gegen Amerika und den Vietnamkrieg. Das zeigt das zwiespältige Verhältnis der Deutschen zu den USA.
Ich war hier mal und habe gefeiert, dass Vietnam befreit ist. Wir gehörten ja zu den Studenten, die gegen den Vietnamkrieg waren. Ne? Aber ich habe ein ganz gemischtes Amerika-Bild, ja. Mein Sohn lebt da und hat dahin geheiratet. Und von daher habe ich viele andere Amerikaner kennengelernt. Sind freundlicher als die Berliner im Allgemeinen.
Was man persönlich kennt, betrachtet man differenziert. Ihr Amerika-Bild sei nicht schlecht, sagt sie.
Nein, ist es nicht. Es gibt ja auch Amerikaner, die Trump nicht gewählt haben, die Bernie Sanders wollten und... Meine Schwiegertochter zum Beispiel, die weint gerade immer und gibt ihren Studenten, macht ihnen Mut, den Leuten zu helfen, die bedroht sind. Ne? weil sie haben viele mexikanische Studenten. Sie lebt ja in Texas.
Und sie kennt sogar Trump-Wähler.
Ich denke, da sind auch viele uninformiert. Aber die Schwiegereltern meines Sohnes haben auch Trump gewählt.
Anders als das zufällige Bild am John F. Kennedy-Platz sind die Umfragen. Deutschland hat eine Hassliebe zu Amerika. Von John F. Kennedy und Barack Obama hatten rund 80% der Deutschen eine gute Meinung. Von Trump haben heute 85% eine schlechte, so das Allensbacher Institut für Demoskopie. 1981 sagten rund 57% der Deutschen, Amerika sei das Land, das sich am stärksten für Freiheit und Menschenrechte einsetze. Heute widersprechen 63% dieser These. Das Pendel schlägt regelmäßig auf beide Seiten aus. Im politischen Berlin war man überrascht, als Präsident Obama sagte, «Hey guys, ich komme noch mal vorbei, to say goodbye». Offiziell will der scheidende Präsident Angela Merkel seine große Wertschätzung ausdrücken. Im Auswärtigen Amt aber hat man das Gefühl, er wolle Deutschland auch so ein bisschen die Fackel der Freiheit in die Hand drücken. Eine Fackel, die man in Berlin nicht wolle, weil sie zu schwer sei. Dennoch vermuten deutsche Medien, dass Angela Merkel wegen der amerikanischen Wahlen umso mehr nochmals als Kanzlerin kandidieren werde.
Peter Vögeli. Was aus dem deutsch-amerikanischen und dem europäisch-amerikanischen Verhältnis wird unter dem neuen Präsidenten, darum geht es mit dem bekannten deutschen Politologieprofessor von der Berliner Humboldt-Universität, Herfried Münkler, im Tagesgespräch um eins. NZZ? Zu kompliziert. Tagesanzeiger? Interessiert mich nicht. Radio? Nur für Musik. So denken offenbar immer mehr Junge. Die herkömmlichen Medien erreichen die Jugendlichen immer weniger. Und gleichzeitig misstrauen immer mehr Jugendliche den herkömmlichen Medien. Das zeigt das Jahrbuch 2016 zur Qualität der Medien, welches heute vorgestellt worden ist. Inlandredaktor Ivan Santoro.
Sie sind die eigentlichen News-Abstinentler, im Fachjargon auch News-Deprivierte genannt. Jugendliche und junge Erwachsene unter 30. Sie investieren wenig Zeit, um sich zu informieren, und wenn, dann tun sie es online oder lesen höchstens eine Gratiszeitung. Bei den 18- bis 24-Jährigen ist es bereits jeder Vierte, der sich ausschließlich über Social Media, allen voran Facebook, informiert. Das zeigt das Jahrbuch «Qualität Medien» des Forschungsinstituts Öffentlichkeit und Gesellschaft der Uni Zürich. Und diese Erkenntnis sei besorgniserregend, sagt der Präsident des Instituts, Mark Eisenegger.
Facebook und Co. ist der wilde Westen der öffentlichen Kommunikation, wo überhaupt keine Standards gelten.
Darin würden Falschmeldungen verbreitet, ja Lügen sogar, ohne dass solche Meldungen korrigiert würden. Im Gegenteil, Gleichgesinnte würden sich gegenseitig hochschaukeln. Und dies sorge für grundsätzliches Misstrauen gegenüber allen Medien.
Und alles das führt dazu, diese doch eher auch zwiespältigen Erfahrungen, die man macht in den Social Networks, dass man den Medien eher mit Misstrauen reagiert und tendenziell dann eben auch die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass man Medien, Newsmedien weniger konsumiert.
Diese Social-Media-User, und das seien eben vorwiegend Jugendliche und junge Erwachsene, würden sich gewissermaßen in der eigenen Welt bewegen. Man glaube eher den eigenen Facebook-Freunden statt einer Zeitung oder dem Radio. Menschen, die sich so informierten, würden in einer Schwarz-Weiß-Welt leben und zunehmend auch so denken und argumentieren. Der Kompromiss oder das überzeugendere Argument für eine Sache sei nicht mehr gefragt. Dies habe auch Auswirkungen auf die Gesellschaft und gerade auch auf die direkte Demokratie.
Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Freund-Feind-Schemata, das ist ja der Kern auch populistischer Rezepte. Das kriegt mehr Bedeutung und das ist unter dem Strich für eine Demokratie nicht ein guter Befund.
Die andere Folge solchen Social-Media-Verhaltens könne sein, dass man sich immer mehr zurückziehe und sich auch nicht mehr getraue, öffentlich zu seiner Meinung zu stehen, sagt Medienprofessor Mark Eisenegger. Und so überrasche es ihn auch nicht, dass es zunehmend schwieriger werde, eine seriöse Abstimmungs- oder Wahlprognose zu machen. Das Vertrauen in die Medien wieder stärker zu fördern, sei eine große Herausforderung für die traditionellen Medien wie Tageszeitungen oder Service Public. Gerade Radio und Fernsehen müssten ihre Inhalte stärker nicht nur auf Online-Portalen, sondern eben beispielsweise auch auf Facebook anbieten. Und was Facebook und Co. betreffe, meint Medienprofessor Mark Eisenegger, dort bräuchte es eine stärkere staatliche Kontrolle, damit auch diese sozialen Plattformen Qualitätsstandards einhalten würden.
Die Wiederwahl von Bauernpräsident Markus Ritter durch die Delegierten des Bauernverbandes heute Morgen war eine reine Formsache. Sogar seine ehemaligen Gegner räumen ein, für die Bauern ist Ritter ein Glücksfall. Seit 4 Jahren ist er Präsident des einflussreichen Bauernverbandes. Christian van Burg.
Markus Ritter überlässt nichts dem Zufall. Während hinter ihm die vertraulichen Akten der letzten Kommissionssitzung entsorgt werden, sitzt der oberste Schweizer Bauer mit Anzug und Krawatte am Tisch und plant bereits akribisch die nächste Sitzung.
Es ist wichtig, dass man sich frühzeitig mit den Themen auseinandersetzt, gut intern diskutiert, alle auf eine Reihe bringt und dann gemeinsam handelt. Und da ist einfach sehr viel Arbeit notwendig.
Auch seine politischen Gegner in der Nationalrätlichen Wirtschaftskommission attestieren Ritter, er sei sehr fleißig, engagiert und dossierfest. Dazu kommt, strategisch war die Wahl des CVP-Mannes ein guter Schachzug der Bauern. Denn die SVP stimmt sowieso fast immer geschlossen für die Belange der Bauern. Die CVP ist jetzt ebenfalls viel geschlossener und zusammen mit den Bauernvertretern der Grünen und der FDP findet sich im Parlament fast immer eine Mehrheit. Eine Mehrheit für Steuergeschenke an die Baulandbauern zum Beispiel. Eine Mehrheit für die Stützung der Zuckerrübenproduktion. Und während überall in den Departementen gespart werden muss, ist man sich im Parlament einig, die Bauern werden auch diesmal geschont. Unterdessen gibt es gar interne Kritiker beim Bauernverband, die davor warnen, den Bogen zu überspannen. Der Geldtopf des Bundes sei kein Selbstbedienungsladen. Ritter zückt sofort das passende Gegenargument aus dem Ärmel.
Die Bundesfinanzen sind in 10 Jahren von 53 Milliarden auf 67 Milliarden angestiegen. Die Landwirtschaft seit 15 Jahren gleich.
Doch Ritter weiß, dass er auf den Goodwill in der Bevölkerung angewiesen ist. Denn trotz milliardenschwerer Direktzahlungen auch für ökologische Leistungen gibt es verschiedene Problembereiche. Wilde Tier- und Pflanzenarten auf den Äckern und Wiesen verschwinden weiterhin dramatisch schnell. Die Antibiotikaresistenzen, mitverursacht durch den übermäßigen Einsatz von Antibiotika in der Landwirtschaft, greifen um sich. Und die Belastung der mittleren Schweizer Gewässer mit Pestiziden aus der Landwirtschaft ist viel größer als bis vor kurzem gedacht.
Es gibt manchmal Geschäfte, die sind nicht einfach, auch für mich nicht. Wir haben einfach unsere Haltung, sei es auch bei den Pflanzenschutzmitteln oder bei der Antibiotikaresistenz, dass wir, wenn wir spüren, dass sich etwas bewegt, dass die Menschen mit etwas nicht einverstanden ist, dann wollen wir mithelfen, auch eine Lösung zu finden, aktiv sein.
Die Kritiker des Bauernverbandes sehen das ganz anders. Sie werfen Ritter und seinen Getreuen vor, immer erst dann eine Konzession zu machen, wenn der öffentliche Druck zu groß wird. Dabei ist Ritter selber doch ein Biobauer. Aus innerer Überzeugung? Ja, schon, sagt Ritter. Aber auch der wirtschaftliche Aspekt habe eine Rolle gespielt beim Umstieg auf Bio. Damals, 2001, als sein Milchverarbeiter in die Nachlassstundung ging.
Da war es wichtig, dass ich auch neue Marktpartner suchen musste und auch konnte. Und dann war der Umstieg für mich völlig klar, für mich und meine Familie, auf eine biologische Produktion.
Markus Ritter ist kein Biobauer, dem man das schon von Weitem ansieht. Wer ihm zuschaut, wie er seine Papiere ordentlich ablegt, hat auch gar nicht den Eindruck, einen Bauern vor sich zu haben. Eher einen fleißigen, leicht gehemmten Beamten. Für die Bauern aber ist Markus Ritter derzeit wohl der beste Lobbyist, den sie sich nur wünschen können.
Christian van Burg. 1:1 im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch mit Herfried Münkler. Der Politologieprofessor gehört seit er 30 ist, heute ist er 65, zu den Experten für Kriegstheorie. Aber er ist noch mehr als Professor für politische Theorie, meldet er sich auch zu philosophischen Fragen und im Tagesgespräch gleich zum europäisch-amerikanischen Verhältnis unter Donald Trump. Dies nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Pascal Schmitz.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte lehnt eine Klage einer türkischen Richterin ab. Sie war nach dem Putschversuch festgenommen worden. Die Richter in Straßburg geben der Klage nicht statt, da sich die Richterin zuerst an ein türkisches Gericht hätte wenden müssen. Bundesrätin Doris Leuthard hat an der Klimakonferenz in Marrakesch eindringlich davor gewarnt, bezüglich Klimaschutz nachzulassen. Sie stelle mit großer Sorge fest, dass gewisse Staaten das Pariser Klimaabkommen vom letzten Jahr wieder in Frage stellen, sagte sie an der Konferenz. In der Schweiz ist das Vertrauen in die Medien im internationalen Vergleich hoch. Laut dem Jahrbuch Qualität der Medien gab die Hälfte der Befragten an, dass sie Vertrauen in die angebotenen Nachrichten haben. Je jünger die Befragten, desto größer sei aber ihr Misstrauen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.